zuerst einmal möchte ich ein erklärendes Wort sagen, wenn es um Seele geht. Wir werden heute Morgen merken, dass das Wort Seele bedeuten kann, einfach unser Inneres oder unser Herz oder unsere Persönlichkeit. Zum Beispiel als Gott dem Adam den Atem eingeatmet hat, da wurde der Mensch eine lebendige Seele. Was heißt das? Und dann merken wir aber auch, dass wir die Seele mal abgesondert sehen von dem Ganzen, weil wir von Leib, Seele und Geist sprechen. Also nur, dass ihr wisst, wenn ich Seele sage, meine ich nicht immer nur die Seele, wie die Psychiater jetzt die Seele sehen, sondern den inneren Menschen. Wenn hier zum Beispiel, und das hat Conny in ihrem Psalm schon sehr deutlich gemacht, als sie sagte, da stand einmal, du hast mir wohlgetan, und in einer anderen Übersetzung steht, du hast meiner Seele wohlgetan. Und da merken wir schon, es geht hier um uns, um den inneren Menschen und um unsere Verantwortung für diesen inneren Menschen. Heute Morgen wird es zunächst einmal darum gehen, dass wir Sorge tragen sollen um uns selbst. Dann wollen wir darüber reden, was es bedeutet, Sorge tragen um andere. Und heute Nachmittag schließen wir dann mit Gottes Seelsorge, Gottes Sorge um uns. Und das schließt dann den Kreis. Wir bleiben also bei diesem Thema. Es wird gleich Arbeitsblätter geben. Ich hoffe, ihr habt alle einen Stift. Wenn nicht, gibt es dort hinten Stifte. Meldet euch, wenn ihr einen Stift braucht. Dann wird euch ein Stift gebracht. An manchen Stellen werdet ihr in kleineren Gruppen arbeiten müssen. Manchmal stelle ich eine Frage in den Raum, dann möchte ich euch bitten, sehr laut die Antwort zu geben, damit sie auch bei mir ankommt. Ihr hört mich gut, davon gehe ich aus, aber ich möchte euch auch hören. Aber ich habe hier so ein komisches Gerät hier am Ohr. Das ist ganz toll. Ich kann also das Pult verlassen, kann ein bisschen näher kommen, um zu hören, was ihr zu sagen habt. Und das ist ja auch gut. Wenn ihr dann alle ein Blatt habt, dann seht ihr schon, dass da drüber steht, die gesunde Sorge um uns selbst. Und hier fängt schon das große Fragen an. Müssen wir ein solches Thema wirklich behandeln? Leben wir nicht in einer Zeit, in der sich sowieso die meisten Menschen um sich selbst drehen? Sag mal ehrlich. Wir leben schon in der Zeit, der Fokus nennt diese Zeit der Ego-Kult. Es geht um mich. Und ich würde gerne von euch mal so ein paar Sätze hören, die das zum Ausdruck bringen, dass Menschen sich um sich selbst drehen. Da kann so ein Satz, um euch ein Beispiel zu geben, kann ja lauten, ich will beachtet werden. Oder ich habe das Recht auf Beachtung, auf Anerkennung. Was sagen Menschen noch? Ich bin unersetzlich. Was sagen Menschen noch? Um deutlich zu machen, dass es ja um sie selbst geht. Gibt es in den Reklamen manchmal, da bei der Postsparbank, ja, ist die Reklame unterm Strich, zähl ich. Super Reklame, die deutlich macht, es geht um mich. Ich, meiner, mir, mich. Und dann kommt lange nichts. Ne? Andere Sätze. Ja, ich möchte mich selbst verwirklichen und ich habe doch ein Recht auf Selbstverwirklichung. Ich? Und das ist ja heute groß in, ne? Ja, klar. Was da alles an eigenen Fotos ins Netz gestellt wird, weil man sich so wichtig nimmt, das ist schon erstaunlich. Oder auch dieses, ich habe doch Bedürfnisse. Und ich habe doch das Recht, auch auf diese Bedürfnisse einzugehen. Also es gibt diese Dinge überall und die Reklame unterstützt uns darin. Auch die Reklame, die uns Mut macht, Dinge jetzt zu kaufen, um sie jetzt zu genießen. Bezahlen können wir später. Und manchmal bezahlen wir auf sehr schmerzliche Weise, weil wir in die Schuldenfalle geraten sind. Irgendwie heilt es noch ein bisschen mit dem Mikrofon. Manchmal habe ich das Gefühl, auch dass Leute dadurch, weil sie so auf sich selbst bezogen sind, sehr verletzlich sind. Man hat das Gefühl, man muss alle mit Samthandschuhen anfassen. Ja, nicht verletzen, ja, nicht das Falsche sagen, sondern immer nur ermutigen, immer nur schön in Watte gepackt und die Wahrheit lieber unter den Tisch fallen lassen, denn Menschen könnten ja verletzt werden. Es haben ja alle so eine verletzliche Seele, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also wir leben schon in einer Zeit, in der es doch sowieso um sich selbst geht. Warum dann ein solches Thema? Jetzt kommen die anderen, die Bibelkundigen, und die sagen, ihr habt da ja ein bisschen Platz, ne, auf euren Blättern, vielleicht habt ihr euch wenigstens ein oder zwei Zitate da aufgeschrieben von dem, was gesagt wird. Und dann kommen die bibelkundigen Leute, die sagen, ja, aber das ist doch auch richtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Und das ist doch auch richtig, sich um sich selbst zu drehen. Denn schließlich sollen wir uns ja lieben. Sagt das die Bibel nicht auch, dass wir uns lieben sollen? Sagt sie das? Ich glaube nicht, dass sie das sagt. Dieser Vers, liebe deine Nächsten wie dich selbst, setzt voraus, dass wir uns lieben. Wenn man diesen Vers grammatikalisch richtig liest, auch vom Urtext her, dann steht da, so wie du dich selbst liebst, lieb doch auch deine Nächsten. Wir werden da gar nicht aufgefordert, uns selbst zu lieben, weil wir von Natur aus Egoisten sind, weil wir uns von Natur aus lieben. Aber das Wort lieben wird natürlich sehr unterschiedlich gebraucht und mit unterschiedlichem Inhalt gefüllt. Was verstehen Menschen alles unter lieben? Und ganz oft geht es nur um egoistische Gründe, wenn man von Liebe spricht. Und selbst die, die von Liebe sprechen und selbst die Menschen, die sich selbst lieben, und das tun wir alle nach Aussage der Bibel, gibt es unzählige Menschen, die sich gleichzeitig hassen. Denn Liebe und Hass sind zwei Seiten der gleichen Münze, so wie Minderwertigkeitskomplex und Stolz die beiden Seiten der gleichen Münze sind. Je nachdem, wie die Münze gerade fällt, befinden wir uns auf der einen oder der anderen Seite. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Frauen mir begegnen, die mir einerseits sagen, ich hasse mich. Ich kann mich selbst nicht ausstehen. Und auf der anderen Seite alles tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um im Mittelpunkt zu stehen, um sich selbst Gutes zu tun. Und da merkt man, wie eng das zusammengehört. Weil so unterschiedliche Inhalte vermittelt werden, wenn es ums Lieben geht. Und weil auch so unterschiedliche Inhalte vermittelt werden, wenn es darum geht, sich selbst Gutes zu tun, darum ist es wichtig, dass wir dieses Thema betrachten. Und dass wir es betrachten von der Bibel herkommend, von Gottes Seite herkommend. Denn ich bin überzeugt, dass Gott will, dass wir Sorge tragen um uns selbst. Ich glaube, dass Gott es darauf angelegt hat, dass wir uns nicht vernachlässigen. Denn wenn wir selbst nicht rundlaufen, dann können wir auch anderen nicht dienen. Wenn wir selbst nicht heil sind, können wir anderen nicht helfen, den Weg der Heilung zu finden. Wenn wir nicht auch gestillte Bedürfnisse haben, werden wir nicht in der Lage sein, Bedürfnisse anderer zu stillen. Es ist ganz wichtig, dass wir Sorge tragen um uns selbst. Man könnte das auch so überschreiben mit hab dich lieb. Hab dich lieb. Nicht nur von der Theorie her, sondern zeig, dass du dich lieb hast. Wie könnten wir das, ich greife jetzt mal ein bisschen voraus, wie könnten wir das in der Praxis zeigen, dass wir uns lieb haben? Bitte? Ja, wir nehmen uns Zeit für uns selber. Brauchen wir das ab und zu? Unbedingt. Und wehe dem, der sich nicht Zeit für sich selbst nimmt. Wie zeigt man das noch? Wie könnte man es noch zeigen? Ich muss wirklich nach vorne kommen. Ja, genau, man pflegt sich. Ihr hättet ja heute Morgen aufstehen können und ungekämmt und so weiter hier ankommen können. Nein, wir achten auch auf unser Äußeres. Man pflegt sich, man macht sich hübsch. Das tut auch unserer Seele wohl. Manchmal, wenn es einem gar nicht mehr gut geht, geht man mal zum Friseur. Ist erstaunlich, was das ausmacht. Wie es dann auch unserer Seele wieder besser geht. Seid mal ehrlich, ihr Frauen. ne? Oder man geht mal shopping und kauft sich irgendein neues Teil. Das tut auch unserer Seele gut. Da merken wir diesen engen Zusammenhang, der da ist. Ja, hab dich lieb. Das ist eine Aufforderung, die notwendig ist in der heutigen Zeit, weil viele Menschen das nicht praktizieren. Sie gehen grausam mit sich um und vernachlässigen vielleicht einen Bereich ihres Lebens. Und ich sage an dieser Stelle schon einmal, wenn wir einen Bereich vernachlässigen, dann fängt das Rad an zu eiern. Stellt euch vor, ihr habt ein Rad, das hat drei Speichen, Körper, Seele und Geist, und ein Bereich wird vernachlässigt. Wenn eine Speiche bricht, dann ist das Rad nicht mehr stabil. Dann fängt es an zu eiern. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Frauen nicht rundlaufen. Die eiern durch die Gegend. Und man sieht es ihnen auch an. Da gibt es ja andere Bilder dafür. Manche Leute laufen ungebacken durch die Gegend und sind dann nicht zu genießen, weil sie immer Angst haben vor der Hitze, in die Gott uns manchmal hineinstellt. Aber heute geht es uns um diese drei Speichen unseres Lebens. Und weil so viele Menschen mindestens eine Speiche vernachlässigen und dafür ihre Gründe haben, müssen wir uns damit beschäftigen. Anselm Grün, nicht mein Lieblingsautor, sagt manches Gute. Also ich will nicht alles vom Tisch fegen. Wir dürfen nie das Kind mit dem Bad ausschütten, sondern haben hier auch den biblischen Auftrag, prüfet alles und das Gute behaltet. Und er sagt viel Gutes auch. Und er sagt unter anderem, dass die Härte gegen sich selbst ihre Ursache meistens in der Lebensgeschichte hat. Und viele Menschen, ist erstaunlich, gehen hart mit sich selbst um. Was könnten solche Gründe sein, warum Menschen so hart geworden sind, nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich selbst? Bitte? Genau. Da sind in der Kindheit oder in der Jugendzeit Wunden geschlagen worden. Also traumatische Kindheitserfahrungen sorgen dafür, dass Menschen so eine Schutzmauer aufbauen. Und so eine Schutzmauer lässt sie hart werden. Und wenn so eine Schutzmauer um die Seele herum gemauert ist, damit sie nicht nochmal verletzt werden kann, ja, so eine eingemauerte Seele macht das Leben sehr schwierig. Dann kann ich auch nicht mehr Sorge tragen um die Seele, wenn ich sie eingemauert habe. Ich gebe der Seele nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten, sich auszudrücken. Ich gebe der Seele nicht mehr die Möglichkeit, durchzuatmen. Und viele, viele Menschen geraten in Depressionen, weil eben die Verletzungen aus der Kinder- oder Jugendzeit so mächtig waren, dass die eingemauerte Seele irgendwann nicht mehr atmen kann. Ja, Kindheitserfahrungen. Da sagt der Anselm Grün auch einen Satz, den ich sehr gut finde. Wunden, die nicht bearbeitet werden, zwingen uns, sie weiterzugeben. Sie weiterzugeben an uns selbst oder sie zwingen uns, andere zu verletzen. Und weil man manchmal die anderen nicht verletzen will, das hat ja auch Konsequenzen. Wenn ich Aggressionen angestaut habe, dann muss ich ja sehr aufpassen, wo ich diese Aggressionen rauslasse. Das könnte ja negative Auswirkungen haben, wenn ich sie an meinem Chef auslasse oder an meinen Kollegen oder an den Lehrern oder an wem auch immer. Und darum, weil ich nicht die Möglichkeit habe, diese Aggressionen nach außen zu zeigen, richten diese Menschen diese Aggressionen gegen sich selbst. Zum Beispiel das Ritzen, sich selbst Schmerz zufügen, das ist so ein Zeichen davon. Und wie viele junge Mädchen tun das? Die Magersucht ist ein Zeichen davon. Man fängt an, sich selbst zu zerstören, weil irgendein Schmerz so groß ist, dass man irgendetwas damit tun muss. Und anstatt Acht zu haben auf sich selbst, anstatt Sorge zu tragen um sich selbst, fängt man an, sich gegen sich selbst zu richten und grausam gegen sich selbst zu sein. Vielleicht habt ihr nie mit solchen Dingen Berührung gehabt, aber machen wir uns nichts vor. Das ist sehr, sehr verbreitet. Und geht mal in eine psychiatrische Klinik, die ist voll von jungen Menschen und Älteren, die genau unter diesen Dingen leiden. Dann nicht nur diese traumatischen Kindheitserinnerungen. Was könnte Menschen noch veranlassen, grausam oder hart, unfair mit sich selbst umzugehen? Könnte es andere Gründe geben? dass die Verletzungen aus der Vergangenheit als erstes genannt sind, fand ich gut, denn das ist wahrscheinlich die Hauptursache, aber es gibt andere. Irgendeine Idee, was es... Grundsätzlich, würde ich jetzt mal einräumen in Verletzungen. Mhm. Also gleich... Mhm. Ja, also es hat wieder mit unserem Leben zu tun, aber hier würde ich vielleicht als zweites sagen, unsere Erziehung, unsere Prägung, je nachdem, wie wir geprägt sind. Wenn wir zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen sind, in der Gefühle nicht zum Ausdruck gebracht wurden, nicht zum Ausdruck gebracht werden durften, da hat man vielleicht nie erlebt, dass Eltern Zärtlichkeit ausgetauscht haben. Wenn man selbst Gefühle geäußert hat, dann wurden die nicht ernst genommen. Irgendwann wachsen diese jungen Menschen auf mit dem Gefühl, wie ich fühle, zählt sowieso nicht, also werde ich meine Gefühle unterdrücken. Ich werde meiner Seele nicht erlauben, sich zu äußern. Und dann gibt es ja noch nicht mehr unsere Generation, aber also meine vielleicht noch. Ne, ein deutscher Junge weint nicht und ein deutscher Junge ist stark. Und so weiter. Wenn das so die Prägung ist aus der Erziehung, Tränen sind nicht erlaubt, Disziplin muss her, härteste Disziplin, dann kann es sein, dass man im Erwachsenenalter eben auch der Seele nicht erlaubt, Bedürfnisse zu haben oder Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Man vernachlässigt die Seele, indem man sie einfach verschließt. Indem man sie aussperrt, ausklammert. Man setzt sich körperlich ein, aber alles andere hat keine Bedeutung. Also Prägung. Und je nachdem, wie diszipliniert und tränenlos und gefühlslos diese Prägung war, wird das eine Auswirkung haben. Manchmal gibt es religiöse Gründe. Es gibt ja tatsächlich Leute, die meinen, wenn sie sich kasteien, wenn sie auf viele Dinge verzichten, wenn sie sich selbst Schmerz zufügen, dann gefallen sie Gott. Und so ist man nicht liebevoll mit sich, sondern man setzt sich selbst unter großen Druck, unter großen religiösen Druck, weil man meint, man könnte dadurch Gott gefallen. Und wieder wird die Seele so unter Druck gesetzt, dass sie nicht atmen kann. Und dann gibt es auch noch den Idealismus als einen Grund. Ich will allen beweisen, dass ich wer bin und dass ich was kann. Jede Fortbildung muss man mitmachen, jede Berufschance muss man nutzen. Man muss die Karriere an die erste Stelle stellen, egal ob im Sport oder im Beruf. Ich setze alles dran, verzichte auf alles, was mich hindern könnte. Meine Beziehungen gehen dadurch bergab. Und meine Seele bleibt dadurch auf der Strecke, weil es mir nur darum geht, die Erste zu sein, das höchste Ziel zu erreichen. Ich bin mit nichts weniger zufrieden als mit Perfektionismus. Auch diese Menschen vernachlässigen ihre Seele. Und manch ein Manager musste das erleben, dass seine Familie auseinandergebrochen ist, weil man keine Zeit mehr hatte für die Familie. Manch ein hohes Tier muss erleben, dass er wegen Depression seinen Posten verlassen muss, weil auf dieser Ebene keine Zeit für sich selbst ist, keine Zeit für die eigenen Bedürfnisse, keine Zeit. Und kann es sein, dass selbst in Gemeinden es passiert, dass gerade die, die im vollzeitlichen Dienst stehen, Missionare, die nach Hause kommen müssen, weil ihre Seele nicht mehr mitmacht, Pastoren, die aussteigen müssen, weil ihre Seele nicht mehr mitmacht. Und ich weiß, es gibt ganz viele Gründe für Depressionen und das ist nicht unser Thema heute. Aber dieses typische Burnout-Syndrom, das deutlich macht, dass die Menschen nicht mehr wollen, nicht mehr können, dass die Seele einfach sagt, lasst mich doch alle in Ruhe. Kann es sein, dass nicht genügend Sorge getragen wurde um die eigene Seele? Dass nicht früh genug auf die Signale geachtet wurden, die da ausgesandt wurden. Wir müssen Acht haben auf uns selbst. Aber dieser Aufforderung, um dieser Aufforderung nachzukommen, müssen wir drei Wahrheiten erstmal für uns neu festmachen. Das sind Wahrheiten, die ihr alle kennt. Von daher müssen wir da auch nicht lange stehen bleiben. Aber es gibt so drei Wahrheiten, die sollten als Grundlage in unserem Leben sein. Und diese drei Wahrheiten, die helfen uns, Sorge zu tragen um die eigene Seele. Denn wir müssen neu begreifen, wir dürfen Sorge tragen um die eigene Seele. Das ist nicht Egoismus, das ist Auftrag Gottes, dass wir uns um alle drei Bereiche unseres Lebens kümmern. Dass wir gesunde Sorge tragen um uns selbst. Lest doch mal, haben wir da genug Bibeln, dass wir an den Tischen, muss ich jetzt auch nicht, aber vielleicht... Das haben nicht alle eine Bibel. Dann lese ich die Verse mal von hier vorne. Ich lese mal drei Verse. 4. Mose 14, 18, Psalm 86, 15. Ihr habt diese drei Verse da. Und Jakobus 5, Vers 11. Und achtet mal drauf, wenn ihr jetzt zuhört, welches Wort in allen drei Versen vorkommt. Was ist die Wahrheit, die in diesen drei Versen zum Ausdruck gebracht wird? 4. Mose 14, 18. Da heißt es, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung. Aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Also mir geht es nur um die erste Hälfte des Verses. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Dann in Psalm 86, Vers 15, da heißt es, du aber... Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Und dann nehmen wir noch einen Vers aus dem Neuen Testament, aus Jakobus. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 11, siehe, wir preisen die selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt das Ende gesehen, das der Herr ihm bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Welches Wort kommt in allen drei Versen vor? Erbarmen oder Barmherzigkeit. Wisst ihr, das ist so eine wunderbare Wahrheit. Wir haben einen barmherzigen Gott. Manche Menschen haben eine ganz falsche Vorstellung von unserem großen Gott. Sie sehen in ihm einen Sklaventreiber. Sie sehen in ihm einen strengen Herrn. Und wehe, man ist nicht gehorsam, dann kriegt man einen übergebraten. Man darf keinen Fehler machen. Man darf keine Schwäche zeigen. Man muss stark sein und siegreich sein. So will Gott uns doch haben, oder? Und dann strengt man sich an. Man ist so bemüht. Und ich werde nachher auf ein Buch hinweisen. Vielleicht sage ich das an dieser Stelle schon einmal. Hier ist ein Buch von Brennan Manning, Die unbändige Liebe Gottes. Und der sagt, mit dieser bewegenden Botschaft wendet sich der renommierte Autor vor allem an Menschen, die sich unter der Last der Religion abmühen. Und da gibt es so viele Menschen, die meinen, dass man Gott ja irgendwie gefallen muss, dass man Gott irgendetwas beweisen muss und dass sie sich anstrengen und noch treuer kommen und noch treuer geben und noch treuer die Bibel lese und noch und noch und noch. Was wollen wir denn Gott beweisen? Er liebt uns mit grenzenloser, bedingungsloser Liebe und er ist so barmherzig, wenn wir heute Nachmittag dann darüber reden, dass Gott Sorge trägt um uns selbst, dann werden wir seine Barmherzigkeit noch einmal sehen. Gott ist barmherzig und das zu wissen, das hilft mir, auch Sorge zu tragen um mich selbst. Und wisst ihr, da sage ich vorsichtig und bitte geht jetzt nicht nach Hause und sagt, ich muss nicht mehr zum Gottesdienst gehen, Anita schwänzt den Gottesdienst auf. Es gibt mal einen Sonntag im Jahr, wo ich nicht zum Gottesdienst gehe. Weil ich sage, ich brauche mal einen Vormittag, menschenfreie Zone. Und der Sonntagmorgen ist die einzige Möglichkeit, diese menschenfreie Zone zu bekommen. Einfach mal diese Zeit für mich zu haben. Einfach mal zur Ruhe zu kommen, auch vor dem Herrn. Darf ich das? Oder sagt Gott, du warst nicht im Gottesdienst. Dafür werde ich dich die ganze Woche lang bestrafen. Nein, wir haben einen barmherzigen Gott. Und wenn wir merken, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nichts anderes brauche, als mal meine Ruhe, dann glaube ich, dass Gott in seiner Barmherzigkeit uns diese Ruhe schenkt. Keine Sorge. Wir haben einen barmherzigen Gott. Die zweite große Wahrheit, auch ganz bekannt, Johannes 3, Vers 16, das müssen wir ja wohl nicht lesen. Was sagt Johannes 16? 3, Vers 16? Bitte? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir sind geliebt von Gott. Wisst ihr das? Dass ihr geliebt seid von Gott? Das ist auch etwas, was wir uns ganz neu immer wieder vor Augen führen. Denn diese Liebe, die macht uns frei. Die Liebe treibt die Furcht aus, sagt Johannes. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn ich mich sicher fühle in dieser Liebe, ein Kind, das sich seiner Liebe oder der Liebe der Eltern gewiss ist, das muss nicht ständig Angst haben, oh, mache ich jetzt auch was falsch? Kann es sein, dass morgen Mama mich nicht mehr liebt, weil ich keine 1 nach Hause gebracht habe, sondern nur eine 4? Nein, ein Kind, das sich sicher weiß in der Liebe der Eltern, kann auch seine Kindheit genießen. Wenn wir uns dieser Liebe Gottes sicher sind, können wir anders durch den Tag gehen. Und dann weiß ich darf mir auch Liebes tun. So wie Gott Freude daran hat, uns Liebes zu tun. Sag mal, habt ihr Liebe Gottes erfahren in dieser Woche? Wie zeigt er uns eigentlich, dass er uns lieb hat? Ja. Er versorgt uns jeden Tag. Okay, was tut er noch? Hast du Gottes Liebe in dieser Woche erfahren? Und sag mir nicht, du hast sie nicht erfahren. Wir nehmen so viele Dinge so selbstverständlich hin und vergessen, dass dahinter ja Gottes Liebe steht, dass wir heute Morgen aufstehen konnten. Wisst ihr, dass das Gottes Liebe ist? Dass wir hier sein dürfen, diesen Tag genießen dürfen? Gottes Geschenk an uns. Warum macht er uns diese Geschenke? Weil er uns lieb hat. Wenn er uns bewahrt, wenn er uns durchträgt, wenn er uns Weisheit gibt in bestimmten Situationen. Gott zeigt seine Liebe so sehr. Und Psalm 23 ist da so ein wunderbarer Psalm, der deutlich macht, ne, er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu frischem Wasser, nicht zu abgestandenen Quellen. Und er bereitet einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und er salbt mein Haupt mit Öl, das heißt, er will mich gebrauchen in seinem Dienst. Er liebt mich. Und ein indischer Bruder hat einmal gesagt, du kannst nichts tun, was Gott bewegen könnte, dich mehr oder weniger zu lieben. Er liebt uns. Und wenn ich das mal weiß, also er ist barmherzig, und weil er barmherzig ist, ist er eben auch ein Gott, der vergibt, ein Gott, der ja, klarkommt mit meinen Schwächen, bei dem ich auch Schwäche zugeben kann. Er ist aber auch ein liebender Gott. Er liebt mich uneingeschränkt und ich kann nichts tun, was seine Liebe schmälern könnte. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, sagt Johannes in seinem Brief. Also er liebt uns. Und die dritte Wahrheit, die haben wir auf dieser nächsten Linie, die ihr da habt, in 1. Mose 1, 27. Ihr habt da noch einen Vers aus Jesaja 43. Habt ihr schon mal geguckt, was sagen denn diese beiden Verse? Was ist die dritte Wahrheit, die wir wissen müssen, damit wir ja, Sorge tragen können, ohne schlechtes Gewissen. Ich kenne ganz viele Christen, die sagen, ja, aber jedes Mal, wenn ich was für mich selbst tue, habe ich ein schlechtes Gewissen. Ihr auch? Oder könnt ihr das genießen? Ich habe mir zwar Zeit für mich selbst genommen, aber die ganze Zeit habe ich gedacht, eigentlich müsste ich ja. Endlich Schluss mit eigentlich. Wenn du Zeit für dich selbst einplanst, dann genieß diese Zeit, okay? Wir dürfen das. Weil Gott will, dass wir Sorge tragen um uns selbst. Was steht in 1. Mose? Habt ihr es gefunden? Was ist die dritte Wahrheit? Genau, er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Das heißt, wir sind wunderbar geschaffen. Und was sagt Jesaja 43, Vers 4? Wertvoll. Wir sind wertvolle Geschöpfe. Und das will ich auch nur ganz kurz erläutern. Manchmal denke ich, Gott hat sich selbst da was eingebrockt, als er die Menschen geschaffen hat. Da hat er die Welt so wunderschön geschaffen. Alles war perfekt. Und die Bibel sagt, es war sehr gut. Und er hätte sich zufrieden geben sollen mit der herrlichen Natur und mit den Tieren. Aber nein, Gott war nicht zufrieden. Er wollte ein Gegenüber. Und er hat Menschen geschaffen nach seinem Bild. Menschen, die denken und fühlen und wollen können. Menschen mit einer Seele. Menschen, mit denen er kommunizieren kann. Und ausgerechnet die, mit denen er Gemeinschaft haben wollte, haben ihn so enttäuscht. Sie haben sich dann abgewandt von ihm. Sie mussten aus dem Paradies vertrieben werden. Aber Gott in seiner Sehnsucht nach einem Gegenüber hat einen Weg geschaffen. Er hat dafür gesorgt, dass diese kostbaren Geschöpfe, diese wertvollen Geschöpfe wieder Gemeinschaft haben können mit ihm. Und darum hat er seinen Sohn gesandt. Er hat es sich etwas kosten lassen, dass wir wieder Gemeinschaft haben können mit ihm. Wenn wir etwas ganz Kostbares haben, ich weiß nicht, was das Kostbarste ist in deinem Leben. Jetzt rede ich mal nicht von geistlichen Dingen. Vielleicht sagst du, mein Glaube ist das Kostbarste, was ich habe, oder meine Beziehung zu Jesus. Aber mal abgesehen von diesem geistlichen Bereich, was würdest du sagen, ist das Kostbarste in deinem Leben? Deine Kinder? Würden wahrscheinlich manche sagen, ne? Meine Kinder sind das Kostbarste, oder auch mein Ehemann oder was auch immer. Vielleicht ist es auch, neben den Menschen, hast du einen ganz kostbaren Ring, einen ganz kostbaren Gegenstand. Etwas, was richtig wertvoll ist für dich. Jetzt, wenn du etwas ganz Wertvolles hast, was ist das Normalste von der Welt? Wie gehen wir um? Bitte? Ich passe drauf auf. Wenn mir etwas wertvoll ist, wenn mir etwas kostbar ist, dann gebe ich doch Acht darauf, oder? Das ist so selbstverständlich. Und seht ihr, erst wenn wir anfangen, uns als so wertvolle Geschöpfe einzuordnen, so wertvoll, wie Gott uns sieht, er sieht uns als wertvolle, als das Wertvollste überhaupt. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Das macht deutlich, wie wertvoll für Gott ein einzelner Mensch ist. Und wenn du der einzige Mensch gewesen wärst auf der Erde, dann hätte Gott für dich persönlich seinen Sohn gesandt, weil jeder einzelne Mensch ihm so wertvoll ist. Auf wertvolle Dinge haben wir Acht, auf wertvolle Menschen geben wir Acht, wir passen auf. Und warum vernachlässigen wir uns selbst? Wenn wir doch in Gottes Augen so wertvolle Geschöpfe sind. Seht ihr, wir haben drei Wahrheiten, drei grundlegende Wahrheiten, warum wir Acht haben dürfen auf uns selbst, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Wir haben einen barmherzigen Gott. Dieser Gott liebt uns mit uneingeschränkter, grenzenloser Liebe. Und für diesen Gott sind wir unendlich wertvoll. Haben wir Grund, Acht zu haben auf uns selbst? Haben wir. Und jetzt wird es praktisch. Und jetzt müsst ihr arbeiten. Es gibt nämlich in der Bibel eine Frau, die hat das geschafft, auf Leib, Seele und Geist zu achten. Die hat wirklich gesunde Sorge getragen um sich selbst. Das ist die Frau in Sprüche 31. Also ich sage euch gleich, was ihr tun müsst. Ich hatte ja große Mühe mit diesem Kapitel. Ich habe immer gedacht, nee, diese Frau, diese Superfrau, die ist so weit von mir entfernt, das lese ich lieber gar nicht erst, dann bin ich nur entmutigt. Und dann hatte ich noch eine tolle Entschuldigung. Da ist ja von einer verheirateten Frau die Rede. Und ich bin ja nicht verheiratet. Habe noch eine Entschuldigung, dieses Kapitel nicht zu lesen. Und irgendwann habe ich dann begriffen, das ist eins der ermutigsten Kapitel in der Bibel überhaupt. Und ihr habt jetzt eine Aufgabe. Das ist die Gruppe 1. Alle, die ihr dort an, ne, zu meiner Linken sitzt, an diesen vier Einzeltischen da. Okay? Ihr seid Gruppe 1, ihr seid Gruppe 2 und ihr seid Gruppe 3. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, Sprüche 31 zu lesen. Alle habt ihr die Aufgabe, Sprüche 31 zu lesen, ab Vers 10 bis zum Schluss. Und ihr findet heraus, was diese Frau für ihren Körper tat. Ihr findet heraus, was die Frau für ihre Seele tat. Und ihr findet heraus, was diese Frau für ihr geistliches Leben tat. Also wir haben Leib, Seele und Geist. Und diese Frau kümmert sich um alle drei. So wie ihr gegenüber sitzt, immer so vielleicht 4 oder 6 Personen, redet miteinander. Ihr habt eine Viertelstunde Zeit.
I'm not afraid to die.
was wir gefunden haben? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Okay. Wir tragen jetzt mal zusammen. Ich tröste euch jetzt schon mal. Danach gibt es dann auch eine 10-minütige Pause. Ich weiß, ihr müsst dann mal durchatmen. Aber jetzt wollen wir erst mal zusammentragen, denn diese Frau ist uns tatsächlich ein großes Vorbild. Sie ist uns nicht ein Vorbild in dem Sinne, dass sie da oben steht, die Superfrau ist, die Powerfrau, an die niemand herankommt, sondern sie ist uns ein Vorbild darin, dass sie genau das tut, was wir besprochen haben. Sie kümmert sich um ihren Körper, um ihre Seele und ihren Geist. Man kann das nicht immer voneinander trennen. Wir haben ja auch gesagt, das Gesamte ist ein Rad und eins spielt in das andere rein. Wenn es mir körperlich gut geht, geht es oft auch meiner Seele besser. Ne? Und wenn es mir körperlich nicht gut geht, dann merke ich, wie meine Seele oft auch runtergezogen wird. Also das hängt schon zusammen. Und trotzdem wollen wir jetzt mal diese drei Bereiche voneinander trennen, um zu sehen, was tut diese Frau in der Praxis. Ihr habt herausgefunden, was sie für ihren Körper tut. Nennt mir mal eine Sache.
Sie sorgt für Kleidung.
Sie sorgt für Kleidung, jawohl. Was tut sie noch? Aha, wie macht man das? Genau, also dieses Bild, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft, das kommt eigentlich, das kennt ihr sicher auch, wenn einer in gebückter Haltung war und sich dann aufrichtet, dann stellt man sich oft so hin, ne? Und stützt sich so praktisch seine Lenden. Und daher kommt dieses Bild, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft. Das heißt, sie macht Pausen, sie atmet durch, sie richtet sich zwischendurch auf. Aber sie sorgt auch dafür, dass die Krafträuber aus ihrem Leben verschwinden. Das ist dann nochmal ein anderer Bereich. Super, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft. Was tut sie noch? Bitte? Sie stärkt ihre Arme. Mhm. Und was tut sie noch? Bitte? Sie macht Essen. Sie holt auch ihre Nahrung von ferne. Was heißt das denn? Sie geht zum Supermarkt, 50 Kilometer entfernt. Oder was könnte man sagen, heißt das? Sie holt ihre Nahrung von ferne. Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht? Was könnte es bedeuten? Sie holt ihre Nahrung von ferne. Bio? Bitte? Sie treibt Handel. Mhm. Aber ich glaube, darin liegt auch, dass sie Vielfalt hineingebracht hat in ihren Speiseplan. Nicht nur das, was im eigenen Gemüsegarten wächst, sage ich jetzt einmal, sondern sie hat auch geschaut, welche Gewürze vielleicht gut sind, denn damals wurde ja viel Handel getrieben mit Gewürzen, welches Nahrungsmittel gut sein könnte. Sie ist nicht mit 0815 zufrieden gewesen. Sie hat ganz sicher nicht nach dem Motto gelebt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sondern hat auch mal neue Dinge ausprobiert. Also im Blick auf Nahrung, im Blick auf Kleidung, im Blick auf Kraftreserven, im Blick auf Arme stärken. Sie hat was für ihren Körper getan, keine Frage. Sie hat ja auch nach einem Acker getrachtet. Es war ja auch ein Anliegen, in der frischen Luft zu arbeiten. Und das wissen wir ja alle, wie gut uns frische Luft tut. Ne? Dem Körper tut frische Luft einfach gut. Dann hat die Frau geschlafen. Sie hat nicht geschlafen, dann habt ihr das Kapitel nicht sehr gründlich gelesen. Die ist morgens aufgestanden, also muss die irgendwann ins Bett gegangen sein. Ja, diese brennende Lampe, die hat eine ganz andere Bedeutung. Aha. Also wir lesen diesen Vers, ihre Lampe verlischt es nachts nicht und denken, ne. Also die arbeitet die ganze Nacht, mit der will ich mich gar nicht vergleichen. Falsch, denn dann der nächste Vers heißt, sie steht morgens früh auf, also muss sie ins Bett gegangen sein. Ihr müsst auch alles lesen, was da steht, nicht nur ein Teil. Diese Lampe hat zwei Bedeutungen. Einmal war es in der damaligen Zeit so, das kann man natürlich nicht wissen, wenn man das nicht nachgelesen hat, dass das ein Zeichen der Gastfreundschaft war. Eine Frau, die Gastfreundschaft praktiziert hat, hat nachts ein Öllämpchen, ein brennendes Öllämpchen in ihrer Fensternische gehabt und vorbeiziehende Pilger wussten, in diesem Haus können wir einkehren. Sie war also eine Frau, die Gastfreundschaft praktizierte. Darum ist ihr Licht des Nachts nicht erlöscht. Ich glaube auch, dass wir es geistlich sehen können. Kommen wir aber nachher noch zu. Ich komme noch mal auf die Stelle zurück. Also diese Frau hat geschlafen. Übrigens, gesunder Schlaf ist besser als jedes Kosmetikmittel. Wenn ihr die Falten ein bisschen länger hinausschieben wollt, dann schlaft einfach genug, anstatt noch mehr Kosmetikmittel aufzutragen. Diese Frau ist uns ein großes Vorbild. Sie hat uns, was den körperlichen Bereich anbelangt, zeigt sie uns, was das bedeutet. Jetzt gehen wir mal zu ihrer Seele. Was hat sie denn für ihre Seele getan? Ihr habt nichts spontan gefunden? Aha.
Sie macht sich keine Sorgen. Sie zersorgt sich nicht.
Ja, es könnte man auch auf der geistlichen Ebene sehen, ne? Denn das hat ja mit Vertrauen auf den Herrn zu tun. Aber das stimmt, wenn ich meine Seele frei halte von Sorgen, dann tue ich was für meine Seele. Und gerade die Sorgen sind es so oft, die uns den Schlaf rauben. Ne? Das hängt dann wieder ganz eng zusammen. Aber was tut sie denn ganz konkret für ihre Seele? Habt ihr was gefunden? Hat sicher auch mit Vertrauen auf Gott zu tun, aber Lachen ist eine gute Medizin. Ne? Habe ich gerade heute Morgen gelesen, dass Lachen Glückshormone freisetzt. Ja. Und das ist natürlich gut für unsere Seele.
Seele?
Hat eurer Seele das schon mal gut getan, wenn ihr Lob bekommen habt? Tut nicht so, als wollt ihr das nicht. Man sagt ja den Deutschen nach, sie schieben alle Komplimente weg, weil sie sie ein zweites Mal hören wollen. Ne? Echt, ne? Dann komme ich irgendwo hin und sage, boah, hast du heute einen schicken Pullover an? Und sie sagt, oh, habe ich ganz billig bei Karstadt gekauft. Und die sagt, ich meine das wirklich, der ist richtig schön. Das geht dann so runter wie Öl. Ne? Ja, sie bekommt Lob, aber sie tut eben auch etwas dafür, um Lob zu bekommen. Und diese Frau weiß, wenn ich dafür sorge, dass meine Umgebung zufrieden ist, dann hat das eine Auswirkung auf mich. Was tut die denn für ihren Mann? Was habt ihr denn gelesen in den ersten Versen von ihm? Ja, aber was tut sie? Sie tut ihm Liebes. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Vers. Da steht nicht, sie liebt ihn ihr Leben lang. Da gibt es vielleicht auch Tage, wo sie ihn auf den Mond schießen möchte. Aber da steht, sie tut ihm Liebes. Sie entscheidet sich, ihm Liebes zu tun. Denn nichts tut der Seele einer Frau wohler, als wenn ihr Mann zufrieden ist. Und das weiß sie. Sie weiß, dass wenn ihre Seele zufrieden sein soll, dann muss sie ihrem Mann Liebes tun. Und das tut sie. Und die Söhne loben sie. Sie tut also auch den Söhnen gut. Sie sorgt für eine Familiensituation, in der sie Ermutigung, in der sie Lob bekommt. Und sie ist da die treibende Kraft. Das ist offensichtlich so. Das wird deutlich in diesem Kapitel. Was tut sie noch für ihre Seele?
Freut.
Ja, sie?
Sie freut.
Sie freut sich. Das ist dann schon eine Auswirkung, weil es der Seele gut geht. Ne? Freut sie sich. Freude und Lachen und Zufriedenheit. Die Frau strahlt etwas aus, was deutlich macht, sie hat eine gesunde Seele. Sie hat Acht auf ihre Seele. Die ist nicht zerknirscht und sie ist nicht negativ und sie ist nicht bitter und sie ist nicht niedergedrückt. Warum nicht? Weil sie etwas für ihre Seele tut. Und ihr habt auch noch eins? Ja, und ist euch das aufgefallen, dass da steht, sie macht das für sich selbst? Wir lesen immer die Verse, dass sie ihre Arme regt für die Armen und für die Bedürftigen und so weiter. Und dann kommt da dieser Vers, sie macht sich selbst, für sich selbst Decken und Kissen. Aha, Die sieht also ihre eigenen Bedürfnisse, tut auch etwas gegen ihre eigenen oder für ihre eigenen Bedürfnisse. Sie schafft ein Zuhause, in dem sie sich wohlfühlt. Ist das wichtig für unsere Seele, dass wir ein Zuhause haben, in dem wir uns wohlfühlen und ob? Das ist so wichtig und das macht uns diese Frau auch vor. Wisst ihr, als ich auf die Philippinen ausreiste, da war ich so super fromm. Da war ich so, ne, so ziemlich bald nach Abschluss aus der Bibelschule. Und wenn man dann gerade so eine frische Bibelschulabsolventin ist, dann hat man einen Heiligenschein. Und dann sieht man Geistlichkeit ein bisschen übertrieben. Und ich habe gedacht, also wenn ich Missionarin bin, dann muss ich mich ja auf die Ebene der Filipinos begeben und dann muss ich mit Apfelsinenkisten und Plastikgeschirr klarkommen. Ne? Das ging auch eine Zeit lang gut. Wir haben sehr einfach gelebt. Aber irgendwann habe ich meine Freude verloren. So nach 2 Jahren. Und ich weiß, dann kriegten wir Besuch von einem Missionsehepaar, älterem Missionsehepaar, die waren so Mama und Papa für uns. Und irgendwann habe ich mir dann, die waren eine Woche bei uns, dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, Harold, ich weiß nicht, was mit mir ist. Am liebsten würde ich nach Hause gehen. Also Kofferpackstimmung hoch 3. Ne? Und dann sagt er, komm, lass uns mal reden. Und dann sagte ich sehe, dass ihr was für euren Körper tut. Und das haben wir, ne? Wir haben unser Wasser treu abgekocht und wir haben unseren Salat in Chlor eingeweicht und alles, was man so tun muss, um eben gesund zu bleiben. Er sagt, ihr tut etwas, ihr esst auch abwechslungsreich, ihr esst genug Gemüse und Obst und so weiter. Und er sagt, und ich habe das Gefühl, ihr tut auch etwas für euer geistliches Leben. Und das stimmt, Alice und ich, meine amerikanische Mitarbeiterin, wir haben sehr treu unsere stille Zeit durchgezogen. Wir haben zwischendurch damals noch Kassetten aus der Heimat gehört, aus Gottesdiensten, aus der Heimatgemeinde, einfach um geistlich auch fit zu bleiben. Wir sind keinen Abend ins Bett gegangen, ohne nicht anzusprechen, wenn am Tag was gelaufen war, was nicht gut war, einander Vergebung auch zugesprochen und miteinander gebetet. Und dann sagte er, aber ich habe nichts gesehen in diesen Tagen, wo wir hier waren, wo ihr etwas für eure Seele getan habt. Für unsere Seele? Ich sage, was meinst du damit? Dann sagt er, ja, etwas, was einfach euch wohltut, was jetzt gar nichts mit dem Dienst zu tun hat und so weiter, sondern einfach, was euch wohltut. An was hast du zum Beispiel Freude? Und ich sagte, an klassischer Musik zum Beispiel. Dann sagt er, warum habe ich 4 Tage lang keine klassische Musik gehört? Sag ich, ja, wir haben nur so einen schäbigen Kassettenrekorder und wenn man da eine Kassette reinlegt, dann leiert die Musik und klassische Musik in leierigem Ton. Dann lieber keine, ne? Und dann sagte ich, ja, und wieso kauft ihr keinen neuen Kassettenrekorder? Ja, aber ich lebte von Spenden. Ich kann doch nicht einfach das kostbare Geld, das Leute in Deutschland spenden, für einen Kassettenrekorder ausgeben, nur damit ich Vergnügen habe. Das geht doch gar nicht. Da hatte ich viel zu viele Skrupel. Dann sagt er, ja, und dann geht doch mal nach Manila ins Konzert. Und ich sage, wie bitte? Ich schreibe im nächsten Rundbrief, wir waren im Konzert in Manila und meine Unterstützer hören auf, mich zu unterstützen, weil sie merken, ich gebe mein Geld nicht für die Arbeit unter Filipinos aus, sondern für ein Konzert in Manila. Das geht auch nicht. Und dann sagt er, und wie wäre das denn mal mit Porzellan auf dem Tisch, anstatt mit Plastikgeschirr? Wir hatten nicht mal Porzellan, ne? Und dann merkte ich, ich habe meine Seele so vernachlässigt, dass meine Freude verloren ging. Und er hat gesagt, ihr könnt so weitermachen, wie ihr jetzt lebt, aber in einem Jahr seid ihr zu Hause. Das wird eure Seele nicht durchhalten. Und das hat mich zum ersten Mal zum Nachdenken gebracht, dass ich auch eine Seele habe, die gerne die Freude hat an schönen Dingen. Die Freude hat an einem Hobby, die Freude hat an Dingen, die einfach nur mir gut tun. Da geht es jetzt gar nicht um Dienst oder um andere Menschen, sondern um meine Seele. Und ich musste das einüben. Ich war so super geistlich, dass ich immer, wenn ich was für mich tat, das Gefühl hatte, ich gebe Spendengelder aus, um mir eine Schokolade zu kaufen. Oder hoffentlich erfährt das keiner. Ne? Und dann habe ich selbst die Schokolade mit schlechtem Gewissen gegessen. Das ist natürlich, aber denkt mal dran, wie oft ihr euch das schon passiert ist. Ihr plant eine Pause ein und man kommt eigentlich in der Pause nicht zur Ruhe, weil man die ganze Zeit denkt, eigentlich müsste ich. Ja, habt ihr schon mal erlebt? Eigentlich wartet die Arbeit noch und eigentlich müsste ich das nochmal. Ja, man kommt innerlich nicht zur Ruhe. Man erholt sich nicht wirklich, wenn man da auf der Couch liegt und die ganze Zeit denkt, eigentlich müsste ich. Wir müssen nicht eigentlich. Wir dürfen diese Zeit, ich sage meinen Schülern heute, plant Zeit zum Gammeln ein und dann genießt euer Gammeln. Aber genießt es. Aber begrenzt es auch. Und dann ist die Zeit des Gammelns vorbei und dann gehen wir wieder diszipliniert an die Arbeit. Aber dieses zwischendurch rumzugammeln und die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man denkt, eigentlich müsste ich ja an die Aufgaben und eigentlich müsste ich das, das bringt überhaupt nichts. Diese Frau tut etwas für ihre Seele. Sie ist mir ein großes Vorbild darin. Und das Wunderbare ist, obwohl sie etwas für sich tut, für ihre Seele, hat sie ja noch Zeit für die anderen und investiert sich in die anderen. Und dann hat sie auch noch, die merkt auch noch, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Habt ihr die Stelle gelesen? Also die ist ja vielleicht eingebildet. Die klopft sich auch noch selbst auf die Schulter und sagt, ich krieg das gut hin. Ne? Die merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Dürfen wir uns freuen, wenn uns was gelungen ist? Natürlich, auch das tut unserer Seele gut. Aber da haben wir ja auch wieder unsere Skrupel. Ne? Also wenn mir etwas gelungen ist, dann kriegt alle Ehre dem Herrn. Ich bin ja nichts, ich bin der Wurm, auf dem man rumtrampeln kann. Hallo, du bist wertvolles Geschöpf in den Augen Gottes. Und wenn dir etwas gelingt, darfst du dich von Herzen darüber freuen. Natürlich in dem Bewusstsein, dass alles, was wir tun, alle Gaben, die wir haben, kommen von Gott. Er bekommt schlussendlich die Ehre. So, und jetzt wollen wir noch sehen, was diese Frau für ihr geistliches Leben tut. Sie fürchtet Gott. Was heißt eigentlich Gott fürchten?
Ihm Ehre geben.
Genau, ihm Ehre geben. In allem, was ich tue, ihm die Ehre geben. Kürzlich las ich den Satz, Gott fürchten bedeutet, ihm das Recht einzuräumen, mit mir zu tun, was ihm gefällt. Das dachte ich auch, ist eine gute Definition für Gott fürchten. Ja, diese Frau fürchtet Gott. Wie zeigt sich das? Wie lebt sie ihr geistliches Leben? Einiges haben wir schon gesagt. Ihr anderen hier. Sie fürchtet Gott. Genau. Sie gibt Gott Raum in ihrem Leben und Gottes Erbarmen wird ihr Erbarmen. Sie lernt Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und so investiert sie sich auch in andere Menschen. Was tut sie noch geistlich? Sie macht ihren Mund auf mit Weisheit. Und da merken wir auch, sie ist ganz abhängig vom Herrn. Sie redet nicht einfach irgendwelchen Stuss, sondern sie macht ihren Mund auf und will auch mit dem, was sie sagt, ein Segen sein für andere. Was tut sie noch? Bitte? Genau, und warum kann sie das?
Weil sie auf Gott vertraut.
Genau. Dieses Gott fürchten und Gott vertrauen steht in ganz engem Zusammenhang. So, ich muss mal hier hingehen. Ich stehe der Box im Weg. Genau, sie fürchtet den Herrn, sie vertraut Gott. Übrigens im Blick auf den Geist habt ihr hier noch Platz. Da hinten, guckt mal, auf der Seite 6, da müsst ihr nicht so eng schreiben. Der Seite 6 kann man dann noch Dinge schreiben, was sie für ihr geistliches Leben tut. Sie hat die richtige Herzenshaltung. Wisst ihr, einer der schönen Verse da ist, Kraft und Würde sind ihr Gewand. Sie ist sich ihrer Würde, ihres Wertes bewusst. Manchmal definieren wir Demut so falsch. Wenn ich Christ bin, dann muss ich ja demütig sein, dann laufe ich durch die Gegend mit, entschuldige, dass ich auch auf dieser Welt bin. Ne? Nein, wenn ich mir meiner Würde bewusst bin, dann gehe ich mit hochgehaltenem Kopf. Dann stehe ich gerade. Dann weiß ich, ich mache nicht alles richtig. Und es ist auch nicht so, dass mich alle Leute mögen. Aber bei Gott bin ich geliebt. In Gottes Augen bin ich unendlich wertvoll. Darum kann ich meinen Kopf hochhalten, nicht meine Nase. Ne, es gibt ja Leute, die eben mit hochgehaltener Nase durch die gehen. Davon reden wir nicht. Und wenn Kraft und Würde ihr Gewand sind, dann heißt das, sie ist angeschlossen an die Kraftquelle. Sie lebt in einer Beziehung zu Gott, dass sie eben, weil sie die richtige Herzenshaltung hat, in dieser ganz engen Verbindung zu Gott steht. Darum kann sie des kommenden Tages lachen. Darum fürchtet sie das Morgen nicht. Darum kann sie gerade gehen. Sie muss die Sorgen von gestern nicht mehr tragen. Ich glaube, sie hat begriffen, dass Jesus, den sie ja noch nicht kannte persönlich, aber sie hat das begriffen, was wir von Jesus her kennen. Kommet her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sie hat die Lasten nicht mit sich selbst herumgeschleppt, sondern sie wusste, wo sie ihre Lasten ablegen kann. Bist du dir im Klaren darüber, dass du ein unendlich wertvolles Geschöpf bist in den Augen Gottes? Geliebt, wertgeachtet, an der Hand eines barmherzigen Gottes. Und darum können auch wir des morgigen Tages lachen. Ich weiß, es gibt so viele Dinge in der heutigen Zeit, die machen uns Angst. Aber wenn wir auf den Herrn schauen, dann können wir zuversichtlich vorangehen. Hier ist auch ein Buch von Max Lucado und ich mag ihn. Er hat auch so manche Sätze gesagt, die sich mir sehr, sehr einprägen. Unter anderem, schau auf Goliath und du fällst um. Schau auf Gott und Goliath fällt um. Wir alle haben unsere Goliaths in unserem Leben, Dinge, die uns Angst machen, Dinge, die irgendwie bedrohlich sind. Und wenn ich diese Dinge anschaue, ja, dann ist die Gefahr da, dass ich umkippe. Wenn ich aber auf Gott schaue, so wie David das getan hat, ich komme im Namen des Herrn, dann fällt der Goliath um. Lasst uns Frauen sein, die Acht haben auf sich selbst, auf den Körper. Bist du zufrieden mit deinem Ernährungsplan, den du hast? Bist du zufrieden mit deiner Bewegung, die du täglich hast? Ich habe seit anderthalb Jahren einen Border Collie. Ich kann euch sagen, der will laufen. Jeden Tag gehen wir etwa 8 Kilometer und wir gehen nicht. Wir marschieren. Und 100-mal muss ich mich bücken, weil er mir seinen Stock vor die Füße legt und ich den wieder durch die Gegend schmeißen muss. Der hält mich auf Trab. Herrlich. Ich würde nicht so diszipliniert draußen sein, bei Wind und Wetter, wenn ich keinen Hund hätte. Und wenn ein Hund nötig ist, damit du rausgehst, dann schaff die einen an. Aber geh raus. Geh in der frischen Luft spazieren, wenigstens einmal am Tag. Mach irgendetwas draußen. Oder tust du etwas für deine Seele? Hast du ein Hobby? Gönnst du dir schöne Dinge, damit deine Seele zufrieden sein kann? Schaffst du eine Atmosphäre, in der du dich wohlfühlen kannst? Und wie sieht es aus mit deinem geistlichen Leben? Bist du zufrieden mit deiner Herzenseinstellung, mit deiner Beziehung zu Gott? Über die werden wir an diesem Wochenende noch reden. Oder denkst du, dass da mehr Tiefgang nötig wäre? Dass da eine engere Beziehung nötig wäre, damit du diese Frau nach seinem Herzen sein kannst. Hab Acht auf dich selbst, hab dich lieb. Euer Blatt endet mit dem Tag gesunde Sorge um dich selbst. Wenn du dieser Aufforderung nachkommen willst, musst du dich um deinen Körper, deine Seele und deinen Geist kümmern. Und nur da, wo wir Acht haben auf alle drei Bereiche, kann unser Leben rund laufen. Aus dem R müsst ihr ein L machen, da steht rund raufen. Also ich will da nicht von raufen reden, es soll rund laufen. Nur da, wo wir Sorge tragen um alle drei Bereiche, erfahren wir das erfüllte und übersprudelnde Leben, das Gott sich für uns gedacht hat. Es gibt so viele Frauen, die sich nicht lieb haben und darum zufrieden sind mit bloßem Existieren. Existierst du oder lebst du? Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und Leben im Überfluss haben. Und jetzt haben wir 10 Minuten Pause.
Ich störe ja äußerst ungern die lebhaften Gespräche, aber unsere 10 Minuten Pause ist jetzt eigentlich rum. Und es wäre gut, wenn wir uns so langsam wieder an unsere Plätze begeben, damit es einfach vom Thema weitergehen kann.
Sollen wir das dann noch? So, unser zweites Thema. Oh, ich habe hier was in der Tasche. So, hört ihr mich jetzt? Unser zweites Thema werden wir heute Morgen nicht schaffen. Macht auch nichts. Wir fangen an, machen dann heute Nachmittag weiter und machen dann das dritte Thema.